Als ich noch als Physiotherapeut gearbeitet habe, da hatte ich einmal einen Jungen, der 10 Jahre alt war, den ich behandeln durfte. Sein Vater war mit dabei. Und während der Therapie habe ich mich mit dem Vater so unterhalten. Ich kann mich jetzt nicht an alles mehr daran erinnern, über was wir uns unterhalten haben, aber ich weiß noch eine Sache, das weiß ich noch ziemlich genau, da hat er sich aufgeregt über so eine nervende Verhaltensweise von gewissen Leuten. Und während er mir das so erzählt hat, hat sich plötzlich sein Sohn eingeschaltet und hat ganz empört gesagt, aber Papa, das machst du doch genauso. Ich glaube nicht, dass der Vater das bis zu diesem Zeitpunkt oder sich bewusst war, dass er bis zu diesem Zeitpunkt diese Eigenschaft hatte. Er hat die bei anderen festgestellt, bei sich aber nicht. Und erst sein Sohn hat ihm so ein bisschen die Augen geöffnet für seine eigenen Eigenschaften und wie blind er teilweise ist. Aber wir brauchen gar nicht so auf den Vater zu schauen. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass er auch Eigenschaften hat, für die er sich gar nicht bewusst ist. Eigenschaften, Verhaltensweisen. Und das ist wie so ein blinder Fleck, den wir haben, den wir nicht wahrnehmen. Und es ist ja bekannt, dass manche Eigenschaften, Verhaltensweisen, die wir haben und die uns oder die wir wahrnehmen bei anderen Menschen, die uns total aufregen, die haben wir manchmal selbst. Und wenn uns das so bewusst wird, dann sind wir erschrocken, dass wir das überhaupt haben. Haben wir nie gedacht. Ja, Jesus, der weiß, wie wir sind, wie wir ticken, wo wir unsere Schwächen, unsere Fehler haben. Und deswegen fordert er uns heute in diesem Abschnitt dazu auf, unsere blinden Flecken zu entdecken. Dass wir, bevor wir Kritik an anderen üben, bevor wir uns über andere überheben, bevor wir ein Urteil über sie fällen, uns erstmal selbstkritisch reflektieren. Uns fragen, wie sind wir eigentlich? Und dann ist es Jesus wichtig, weil er will ja, dass wir in einen Prozess der Veränderung kommen. Deswegen sagt er diesen Satz gleich am Anfang. Er leitet diesen Abschnitt ein. Kannst du alles weitermachen? Michael? Er leitet diesen Absatz ein, indem er sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Aussage über die Barmherzigkeit, die haben wir auch schon im letzten Abschnitt. Die Annette sagt es ja schon, vor 2 Wochen habe ich ja über die Feindesliebe gepredigt. Das ist genauso ein zentraler Satz. Der steht über diese beiden Abschnitte eigentlich. Man kann diesen ganzen Abschnitt auch als Ganzes verstehen. Und das ist so die Kernaussage, die Jesus hier sagt. Und diese Aussage gilt nicht nur zum Verständnis dieses Abschnittes, sondern sie ist eigentlich das überhaupt diese Grundaussage unseres christlichen Glaubens. Sie ist zentral für unseren Glauben. Wir können die Barmherzigkeit unseres Glaubens wie so mit einem Fundament eines Hauses verstehen. Fehlt dieses Fundament der Barmherzigkeit, dann fällt unser Glaube wie ein Kartenhaus zusammen. Alles, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, verliert für uns seine Bedeutung. Und wenn wir selbst nicht verstanden haben, wie Gott zu uns barmherzig ist, dann werden wir wahrscheinlich sehr gnadenlos mit anderen Menschen umgehen. Und das hat dann zur Folge, und das ist noch der negative Effekt, wenn wir unbarmherzig sind, da werden Menschen, die Jesus noch nicht kennen und uns erleben, wie unbarmherzig wir mit ihnen umgehen, dann werden die sagen, also wenn dieser Christ so reagiert, dann kann er sein Gott ja gar nicht besser sein. Aber dann will ich mit dem Gott gar nichts zu tun haben. Aber umgekehrt können Menschen neugierig auf Jesus werden, wenn sie spüren, dass wir barmherzig mit ihnen umgehen. Weil dieses Verhalten erwarten sie nicht. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir das merken, wie Aggression und Hass und Meinungsmache so wirklich hochkommen, wo es nur noch um Schlagen, Reinschlagen und Fertigmachen geht, Da wird das etwas bewirken, wenn wir auf einmal barmherziger sind mit Menschen. Nicht so handeln, wie sie es verdient haben oder wie sie denken, dass wir mit ihnen umgehen. Was ist Barmherzigkeit überhaupt? Ist Gott, so sagen wir, ist barmherzig, ist Gott nur deswegen barmherzig, weil er das irgendwann mal in einem Wochenendseminar sich in einem Trainingsprogramm angeeignet hat? Jetzt will ich auch mal lernen, wie Barmherzigkeit ist. Nein, Gott ist von seinem Wesen her durch und durch barmherzig. Das ist schwer sich vorzustellen, weil wir sind nicht nur barmherzig. Wir haben barmherzige Züge, zum Teil sind wir es. Aber Gott ist durch und durch in seinem Wesen barmherzig. Gott kann von seinem Wesen her nicht unbarmherzig sein. So wie Gott nicht lügen kann, so kann er auch nicht unbarmherzig sein. Das geht für ihn nicht. Und Gott ist der Erfinder der Barmherzigkeit, weil er dem Wesen nach immer schon barmherzig ist, ist er auch der Erfinder, der überhaupt die Barmherzigkeit in diese Welt hineingebracht hat. Und das ist spannend, wenn wir uns mal fragen, woher kommt denn in der deutschen Sprache das Wort Barmherzigkeit überhaupt? Und wisst ihr, das ist gar nicht so lang her. Das lag an Luther. Luther hat damals, als er die Bibel übersetzt hat ins Deutsche, hat er nach einem Wort gesucht, das Barmherzigkeit wiedergibt. Und das gab es im Deutschen nicht. Und dann hat er gesucht und hat dann eine Wortschöpfung gemacht. Er hat ein Wort aus dem ostgermanischen Volksstamm der Goten und ein althochdeutsches Wort genommen, hat die zusammen gemischt und daraus ist dann Barmherzigkeit geworden. Barmherzigkeit ist im Grunde ein biblischer Begriff, der erst im Laufe der Zeit in unserem deutschen Sprachgebrauch übergegangen ist. Und auch wenn wir das täglich gebrauchen, vielleicht dieses Wort, ist die tiefe Bedeutung dieses Wortes erst in der Verbindung mit dem Kreuz wirklich voll zu verstehen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aus dem Wissen, dass wir jeden Atemzug, den wir tun, von Gottes Barmherzigkeit abhängig sind, fordert Jesus dann eine weitere Sache. Er sagt, und richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Und verurteilt nicht, dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Vergebt, so wird euch auch vergeben. In den Medien kamen ja diverse Videos von Hamas-Attentäter, die am 7. Oktober, also als die Hamas Israel überfallen hat, aufgenommen wurden. Und teilweise haben sich dann Kämpfer nach dieser Tat mit stolz geschwellter Brust dorthin gestanden, mit einem Maschinengewehr und haben vor blutdurchtränkten Betten sich selbst groß dargestellt. Das war wie so ein Eindruck, das ist so, wie als würden die nach einem siegreichen Wettkampf sich aufs Podest stellen. Und mich hat, weil ich diese Woche gesehen habe, diese menschenverachtende Selbstinszenierung total abgestoßen. Und dann habe ich gespürt, wie in mir ein Hass und ein Wut gegen diese Menschen aufgekommen ist. Und dann, weil ich gerade die Predigt geschrieben habe, war vielleicht auch so, kamen mir diese Worte von Jesus in den Sinn. Wie Jesus sagt, und richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Und verurteilt nicht, dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Und ich finde, es ist immer der Nachteil, wenn man so eine Predigt hält, man macht so eine Predigt rein, man kann sich nicht aussuchen, was man predigt. Ja? Und genau wie der Feindesliebe hat mich das total herausgefordert. Weil ich finde, Jesus, was du hier forderst, ist ziemlich hart. Aber Jesus fordert es. Was läuft denn, so läuft es bei mir ab, wie läuft es bei euch ab, wenn ihr darüber denkt, wenn ihr irgendwie sowas erlebt? Ihr seht sowas, wie jemand so jemanden abgeschlachtet hat, ohne ein schlechtes Gewissen. Und dann denkt man doch immer, man guckt sich das an und sagt, Mensch, das ist ja wirklich ein Typ. Verachtend, wie der ist. Also wenn ich das mit mir vergleiche, dann bin ich ja eigentlich besser. Ich habe noch nie einen Mensch getötet, aber der hat das gemacht. Und dann schauen wir auf ihn herab. Aber Jesus lässt das nicht stehen. Jesus sagt dann weiter an der anderen Stelle mit dem Balken und mit dem Splitter. Da sagt er, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast? Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Setzt mal das, was Jesus hier sagt, in den Kontext dieser bestialischen Taten der Hamas. Und dann ist es spannend. Ist das die Verbrecher, die diese Menschen begangen hat, denn nur Splitter? Sind das nicht riesen Balken, die sie begangen hat? Steht Jesus nicht in der Gefahr, hier zu relativieren oder zu verharmlosen, so nach dem Motto, hier, pass auf, du darfst gar nichts sagen, du bist doch überhaupt nicht besser. So denken wir doch. Aber da ist ein Denkfehler drin. Und den Denkfehler, den wir machen, der liegt darin, dass wir vergleichen. Dass wir uns mit Menschen vergleichen. Wir schauen uns an, wie handelt dieser Mensch, und dann stellen wir fest, ja, wir sind ja, habe ich noch nie gemacht, ich bin besser. Und dann meinen wir auch, dass wir besser sind. Wir vergleichen uns mit Menschen. Und wie sieht Gott uns? Gott vergleicht uns nie mit Menschen. Er vergleicht uns nicht und sagt, ja, da ist der Björn und da ist der Hamas-Kämpfer, und dann vergleicht ihn, nein, da kommt der Björn besser dabei weg. Nein, Gott beurteilt jeden Menschen ganz individuell. Er guckt sich mich an, er guckt sich dich an, und dann vergleicht er uns mit Jesus Christus. Er sagt, wie lebt der Björn? Wie hat Jesus gelebt? Und wir sollen ja so leben wie Jesus. Und dann werden wir ehrlich vor uns sagen, wenn Gott uns fragt, wie hast du gelebt, hast du wie Jesus gelebt, werde ich sagen, hab nicht so gelebt. Ich kann es gar nicht. Ich habe versagt. Und das bedeutet, jeder Mensch versagt vor Gott. Und Paulus beschreibt das sehr eindrücklich, wenn er schreibt, vor Gott gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig vor ihm geworden und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen geschenkt hat. Natürlich, und das ist ganz klar, ist nicht jede Sünde gleich schlimm wie die andere. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Bonbon klaube oder ob ich einen Menschen umbringe. Ist doch logisch, auch die Folgen sind viel schlimmer. Es gibt Unterschiede, sonst würde Jesus auch nicht vom Splitter und dem Balken sprechen. Da ist eine Unterschiedlichkeit drin. Aber Gott wird jeden Menschen individuell beurteilen. Er wird dich und mich und einen Hamas-Kämpfer unterschiedlich beurteilen. Und er wird dann Recht sprechen. Er wird gerecht sein, gerechter Gott. Er wird die Sünden sehen, die jeder von uns begangen hat. Aber er vergleicht nicht miteinander, sondern nur mit Christus. Wichtig ist mir noch, wenn Jesus hier vom Splitter und Balken spricht, dass wir nicht daraus schließen, das kann man manchmal so machen, da dürfen wir ja gar nichts sagen. Wir dürfen ja gar nicht den anderen ansprechen auf seine Sünde, seinen Fehler. Nein, das wäre ein Fehler, es nicht zu tun. Jesus will, dass wir das tun. Das sagte er sogar. Doch er sagt, das Entscheidende ist, bevor du jemandem deine Meinung mal sagst, werfe zuerst mal deinen Blick auf dich selbst. Schau mal hinein, wie es da aussieht, so wie das deutsche Sprichwort sagt, kehr mal selbst vor deiner eigenen Haustür. Und erst dann, wenn dein Splitter raus ist, wenn du deine Sünde erkannt hast, dann hast du die Möglichkeit, dem anderen zu sagen, was Sache ist. Jesus hat kein Problem, wenn wir Kritik üben. Aber womit er Probleme hat, was er uns sogar verbietet, ist, dass wir Menschen verurteilen. Ist ein Unterschied, ob wir einen Menschen beurteilen oder ob wir ihn schon verurteilen. Denn in dem Moment, bildlich gesprochen, machen wir uns zum Richter über diesen Menschen. Und dann stoßen wir Gott, eigentlich der Richter über das Leben und Tod und über den Richter über jeden Menschen ist, stoßen wir vom Thron und wir setzen uns selbst da drauf. Wir machen uns zu Gott. Und wir meinen dann, ein Urteil fällen zu können über diese Person. Wie absurd so etwas ist, wird deutlich, wenn ihr euch vorstellt, dass Putin selbst sich beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zum Richter machen würde. Er, der viele Menschenrechtsverletzungen begangen hat, darf dann über andere Menschen richten, welche, ob sie Unrecht an der Menschlichkeit begangen haben oder nicht. Absurd. Wir sind keine selbsternannten Richter, sondern nur Menschen, die aus reiner Gnade vor Gott stehen. Er hat uns aus Gnade zu seinen Kindern gemacht. Und das wird deutlich. Wir sind begnadigt. Sonst könnten wir nicht überleben. Paulus sagt deswegen, aber Gott hat mit uns Erbarmen und niemand und nimmt uns wieder an. Das ist ein reines Geschenk, dass wir durch Jesus Christus völlig unverdient gerettet werden. Die Menschen, die Jesus in unserem Abschnitt anspricht, das sind die selbsternannten pharisäischen Richter. Und da greift Jesus sie an und er sagt ihnen, da sind wir bei diesem schönen Beispiel, das wir vorhin gesehen haben mit den zwei Kindern, kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Jesus verwendet hier ein so plastisches Bild. Wir können ja alle sehen, die jetzt hier sind. Wir sehen, wir können nach draußen gehen, wir können gucken, wir können alles sehen, wie schön die Natur ist. Was wäre, wenn wir blind wären? Aber wir können sehen. Aber das gilt auch für unser seelisches Sehen. Und auch da ist es wunderschön, wenn wir endlich sehen können. Wenn wir anfangen, mit den Augen Gottes zu sehen. Und Jesus möchte, dass wir, bevor wir andere Menschen verurteilen, dass wir erstmal in uns gehen, uns mal auch zu überlegen, wie sind wir eigentlich selbst? Und jedes Mal, wo wir uns selbst mehr erkennen, vielleicht auch ein bisschen mehr erschrecken, was bei uns alles los ist, und wir dann den anderen Menschen aus Gottes Augen, aus seinen barmherzigen Augen sehen, dann vielleicht nicht ein vernichtendes Urteil über ihn fällen, sondern barmherzig mit ihm umgehen, dann sehen wir ein bisschen mehr. Da werden wir mehr sehend, geistlich mehr sehend. Und ich glaube, wir haben alle genügend Lernfelder, wo wir lernen können, täglich lernen können, barmherziger zu werden, barmherziger zu sehen, Menschen anders zu sehen, anders mit ihnen umzugehen. Das fängt in unseren Beziehungen an, mit unserem Partner, mit unseren Eltern, unseren Kindern, mit unseren Freunden, Arbeitskollegen, auch hier in der Gemeinde miteinander und mit vielen anderen Menschen mehr. Und jedes Mal haben wir ein Lernfeld. Und wir können sagen, ich will heute anders da unterwegs sein. Aber ich glaube, bei manchen Menschen gelingt uns das leicht, aber bei manchen Menschen, mit ihnen barmherzig umzugehen, wird es wirklich schwer. Und das ist dann der Fall, wenn diese Menschen uns seelisch sehr wehgetan haben. Und deswegen, Jesus weiß davon, deswegen sagt Jesus, vergebt. Er sagt, und das ist jetzt spannend in dem ganzen Kontext, wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Das ist schon mal eine interessante Aussage. Uns kann nicht vergeben werden, wenn wir nicht vergeben, aber das ist jetzt nicht so der Schwerpunkt. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Und jetzt kommt's. Gebt, dann wird euch auch gegeben werden. Dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Wenn wir vergeben, werden wir überreich beschenkt. Und ich sage euch ehrlich, Vor vielen Jahren hätte ich das nicht so unterschreiben können. Da ist mir das aufgestoßen. Nämlich, dass ich, indem ich vergebe, überreich beschenkt werde, weil ich habe es nicht unbedingt so erlebt. Ich fand das eigentlich ungerecht, diese Aufforderung. Ich soll demjenigen vergeben, der mir Schaden zugefügt hat. Und wenn ich dem vergebe, was passiert? Dem sind die Sünde auch vergeben. Aber ich bleibe mit meiner Verletzung zurück. Also ich werde doppelt geschadet. Er wird frei und ich kann sehen, wie ich klarkomme. Heute weiß ich, dass Vergebung nicht nur ein Geschenk für den anderen ist, sondern dass ich, wenn ich in Vergebung lebe, am allermeisten beschenkt werde. Ich sag's mal so spitz, ich finde heute Vergebung das Beste, was ich mir selbst tun kann. Auch dem anderen, aber wenn ich ganz egoistisch denke, ist das Beste, was ich machen kann. Fragt euch doch mal, wie geht es euch, wenn euch jemand Unrecht tut? Das ist doch so, wir wachen morgens auf und dann kommt einem schon diese Verletzung hoch und wir denken die ganze Zeit an die Person und was gemacht hat und wie das war. Und noch Jahre später kann es uns passieren, wenn wir davon erzählen, dann fühlt sich das an, als wäre das gestern erst gewesen. Das ist auch ein Zeichen dafür, wir merken, ob es schon vergeben ist oder nicht. Das kommt dann hoch. Wir spüren die Intensität dieses Schmerzes, als wäre es gestern erst gewesen. Und letztendlich sind wir nicht frei. Wir sind gebunden an die Person und was diese Person uns getan hat. Vergebung dagegen setzt uns frei. Denn vergeben kann man auch, das ist das Spannende, mit Lösen übersetzen. Dort, wo wir Menschen vergeben, lösen wir uns von dem Menschen, wir lösen uns von seiner Sünde, wir lösen uns von unserem Hass und unserer Wut und wir werden frei. Ich habe einen Lebensbericht von einem jungen Mann aus Ruanda gehört, der zum Volksstamm der Tutsi gehört. Es gab ja damals 1994 so einen ganz bestialischen Völkermord in Ruanda, wo schätzungsweise eine halbe bis eine ganze Million Tutsis innerhalb von ein paar Tagen von den Hutus niedergemetzelt wurden. Und dieser junge Mann hat seine Mutter, einige seiner Brüder und auch viele Verwandte verloren. Und viele Jahre konnte er nicht vergeben. Er hatte einen Hass auf diese Mörder. Und er hat gesagt, ich hätte sie umgebracht, wenn ich gekonnt hätte. Er musste dann fliehen und so weiter. Und erst nachdem er Christ geworden ist, aber auch erst danach, als er einen längeren Prozess der Vergebung angefangen hatte, hat es sich alles verändert. Er sagte sinngemäß, es war ein langer und auch sehr schmerzhafter Prozess, den Mördern zu vergeben, aber am Ende zu erleben, wie ich selbst frei geworden bin, das übertrifft alles. Wenn wir vergeben, erleben wir eine Befreiung. Wir werden befreit von der Verletzung, der Bindung an die Menschen, die uns verletzt haben und ihre Sünde. Und wir werden frei, und das ist diesem Kontext so wichtig, dass wir Menschen nicht mehr verurteilen müssen. Wir werden barmherziger. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich weiß, das ist nicht so einfach, weil das so ein bisschen auch Druck erzeugen kann. Wir wissen, jetzt muss ich ja und dann gehen wir in den Tag und dann versagen wir wieder. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir stehen permanent unter der Gnade. Gott ist mit uns barmherzig und mir gefällt, das ist es so toll, wenn man sich anschaut, wie dieses seid barmherzig eigentlich auch noch übersetzt werden kann. Da steht nämlich nicht seid barmherzig, sondern es heißt werdet barmherzig. Finde ich barmherzig. Werdet barmherzig. Das heißt, da ist ein Prozess, den Jesus mit uns hineingeht. Erwartet nicht, dass wir sofort alles hinbekommen. Das werden wir nie. Aber auf dem Weg werden wir zunehmend barmherziger. Und das wird ein Teil, und das ist Teil unserer Heiligung, dass wir mehr werden wie Jesus. Und das geschieht. In Verbindung mit Jesus werden wir barmherziger, Stück für Stück. Seid barmherzig oder werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.